Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Die Trauer drängt sich sowieso auf. Die Trauer, ich habe mein Buch gelesen, das finde ich irgendwie ganz nett, die Trauer ist eine Rampensau. Und das stimmt, also wenn man die Tier verschließt, sie kommt trotzdem einer, aber mit einer Wucht und so einem Zeitpunkt, wo es vielleicht sie nicht gut angespielt.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Die Temperaturen werden kühler, die Blätter fallen von den Bäumen und es steht wieder ein ganz besonderer Tag vor der Tür. Die Rede ist von Allerheiligen. Und an diesem ganz besonderen Tag, da denken wir gerne an jene, die nicht mehr bei uns sind. Und ja, auch wir Medien, wir greifen diesen Tag sehr gerne auf, um das Thema des Sterbens oder auch der Trauer wieder mal in den Fokus zu rücken. Vor allem auch deshalb wahrscheinlich, weil das restliche Jahr dieses Thema oft ein bisschen untergeht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es aber so, dass das Thema Trauer keine Jahreszeit kennt. Und es begleitet uns das ganze Jahr und meistens sind wir mit diesem Thema konfrontiert wie aus dem Nichts. Das überrollt uns manchmal ganz schön ordentlich und kommt so wie eine Keule daher. Und deshalb reden wir heute über das Thema Trauer. Jeder geht ganz, ganz unterschiedlich mit diesem Thema um, wenn es denn einen den betrifft. Und jetzt wollen wir mal klären, okay, was steckt denn eigentlich da dahinter aus psychologischer Sicht? Wie kann man denn mit Verlust, mit diesen Dingen umgehen? Und jetzt wollen wir nicht einen unglaublich traurigen Podcast machen. Vielleicht schaffen wir es ja am Ende der Folge so einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, auch zu hinterlassen, dass man vielleicht wieder ja ein bisschen Hoffnung schöpfen kann und dass es auch wieder besser wird. Und diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen jetzt wir zwei, die wir hier gegenüber sitzen. Ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartnerin. Sie ist Psychotherapeutin und kennt sich mit dem Thema Trauer sehr gut aus, begleitet hier seit vielen Jahren auch viele Menschen. Und ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Stefanie Rauch-Frömann.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. So wie gesagt, Allerheiligen steht vor der Tür. Wenn du an diesen Tag denkst, ganz aus persönlicher Sicht, was bedeutet dieser Tag für dich?
Also du hast es vorher schon gesagt, es geht eher um die Zeit. Also für mich bedeutet die Zeit was, nicht nur der Tag, sondern der Raum rund um Allerheiligen. Das Jahr ist oft total schnell. Wir haben voll viel To-Dos, wir haben Beruf, wir haben Familie, wir rennen in unserem Alltag und in dieser Zeit ist oft ganz wenig Raum, um an unsere Verstorbenen zu denken. Gerade wenn der Tod länger zurückliegt, weil dann ist ja die Trauer nicht so aufdringend, dass ich gar nicht die Tür zumachen kann davor. Ich nutze die Zeit rund um Allerheiligen dann immer für mich, dass ich mich erinnere, dass ich mir bewusst Zeit nehme und mir meine Verstorbenen langsam herhole. Dass ich meine Kinder darüber erzähle, dass ich mir Fotos anschaue oder dass ich einfach in einen intimeren Kontakt mit einer gehe. Das ist so einmal die Zeit, wo ich das einfach wirklich zelebriere und ich finde es total angenehm, weil auch unterm Jahr, wenn wenig Raum ist, hat das was total Beruhigendes, dass ich da wieder hinkomme, jedes Jahr im November. Mhm. Und an Allerheiligen an sich mag ich total gern den Abend. Ich gehe voll gern am Abend am Friedhof, da ist es dunkel und auf jedem Grab stehen tausende Lichter und ich finde, in dieser Atmosphäre, in diesem Raum und Zeit ist so viel Liebe spürbar und das finde ich immer total berührend und schön. Also das ist mein Ritual an Allerheiligen.
Ein total schönes Ritual, weil Trauer ist ja etwas, worüber man ganz selten spricht. Mhm. So. Es geht eben, wie du sagst, das hat ganz wenig Raum im ganzen Jahr. Man denkt eben an die Leute dann gar nicht so oft, zwar immer wieder, aber nicht so bewusst. Und auch überhaupt dieses Thema des Trauerns und dieses Verarbeitens, gerade wenn es eben akut ist oder gerade so eine Situation ist, das geht total oft unter, weil es ja auch schwierig ist, darüber zu sprechen, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Wenn wir so mal das Thema überhaupt ergründen wollen, ja, was ist denn überhaupt Trauer? Jetzt reden wir ganz oft von den Verstorbenen, aber es muss vielleicht gar nicht unbedingt sein. Was steckt denn da aus psychischer Sicht eigentlich auch dahinter?
Also Trauer findet man in unglaublich vielen Bereichen. Also man trauert um verpasste Chancen, man trauert um eine Zukunft, die in der Form nicht eintritt. man trauert um ein Haus, was man gern hätte und nicht gekriegt hat. Also es gibt die Trauer, findet man überall. Oder ich arbeite auch viel im Bereich der Schwangerschaft und Geburt. Viele Frauen trauern auch um eine selbstbestimmte Geburt, dass sie einfach nicht entscheiden haben können, wie das gelaufen ist oder wie das damals war oder ein Wochenbett, was sie sich anders vorgestellt haben. Das Trauer findet man überall. Wir reden ja heute eher über die Trauer nach dem Tod. Da kann man Trauer im Grunde als Antwort auf einen Verlust beschreiben. Das heißt, jeder Verlust beinhaltet Trauer. Trauer ist eigentlich ein Gefühl, was wir nicht gern haben. Also es ist lästig, es macht uns wütend, es macht so ein ganz furchtbares Körpergefühl. Es macht uns verzweifelt und hoffnungslos. Aber die Trauer ist voll wichtig. Die Trauer ist der Prozess, der uns überleben lässt. Die Trauer hilft uns, dass wir den Verlust verstehen, dass wir realisieren, dass wir wieder ins Leben zurückkehren, dass wir Beziehung mit dem Verstorbenen aufbauen, die einfach so neu und so anders ist, nämlich nicht im Körperlichen. Ich kann immer hingehen und den umarmen, aber ich kann ihn in meinem Herzen spüren und danach hilft sie uns, dass wir wieder in ein Leben danach gehen. Also die Trauer ist unfassbar wichtig. Die Trauer ist ja ganz, ganz eng verbunden mit Liebe. Also ohne Liebe keine Trauer und ohne Trauer keine Liebe. Es ist sowas wie die Kehrseite. Ich habe einmal einen Spruch gelesen, den ich total schön finde. Das war so dieses, die Trauer ist die stürmischste und wildeste Form von Liebe. Und ich finde, das trifft. Und ich finde, es ist auch in der Trauertherapie. Es wird total viel gewarnt. Es ist oft so eine große Verzweiflung im Raum. Und dann schnagelt's um und es wird gelacht. Und wir schauen uns Bilder an von einem Mädchen, das ja mitten im Leben steht und es ist so viel Liebe da und das ist dieses unglaublich Besondere und da sieht man die zwei Kehrseiten einfach. Mhm. Wir Systemiker beschreiben auch oft, also das nehme ich auch immer als Bild in der Trauertherapie, wir sind Familie und eine Familie oder System kann man verstehen als ein Mobile. Jeder hängt auf dem Mobile und hat sein Gewicht und hat seine Größe und hat die Länge der Schnur. Stirbt jemand, hängt das Mobile schief. Weil man kennt jeder, wenn man bei einem Mobile eine Figur abschneidet oder irgendwie das Gewicht von dem verändert, das schief hängt. In der Trauertherapie oder in der Trauer geht es darum, dass jeder Einzelne wieder versucht, dieses Gewicht, dieses Mobile gerade zu rücken. Und das dauert. Jeder kennt es, der das schon mal gemacht hat, wie mühsam das auch sein kann. Aber am Ende soll es gerade hängen. Und ich gebe das Bild auch ganz oft in einer Trauertherapie zur Verfügung. Und ich kann mich an eine Klientin erinnern, die war, glaube ich, 2 Jahre da. Und dann ist sie gekommen zu einer Stunde und das war das Erste, was sie gesagt hat. Ich glaube, mein Mobile hängt endlich wieder richtig. Mhm. Und sie hat dann nachher beschrieben, dass sie gerade das Bild total gut da hat, über den langen Zeitraum, so dieses dran arbeiten, dass ihr System wieder gerade hängt.
Mhm. Das ist total schön, natürlich auch als Bild. Ich glaube, das ist schon das Erste, was wir uns mitnehmen können, wenn es uns vielleicht gerade nicht, wenn wir gerade schief hängen mit unserem Mobile. Genau. Das hast du gesagt, die Trauer ist sowas unglaublich Wichtiges. Mhm. Aber in Wirklichkeit wollen wir es alle nicht empfinden. Nein. Und nicht in die Situation kommen, dass wir wirklich einmal Trauer empfinden müssen. Wann siehst du denn Trauer noch so als quasi gesunden Prozess, den wir halt auch durchmachen, weil wir was arbeiten müssen? Und wann ist es vielleicht auch eine ungesunde Trauer, wo du sagst, da spätestens sollte man vielleicht Hilfe holen?
Es ist eine ganz wichtige Frage, weil ich den Begriff ungesunde oder pathologische Trauer gar nicht mag, weil in diesem Begriff ganz viel Bewertung drinnen liegt. Und es ist für uns ganz wichtig, jeder gibt sein Bestes. Jeder versucht zu überleben auf seine Art. Es gibt den Begriff der komplizierten Trauer, den verwenden wir in der Psychotherapie. Eine komplizierte Trauer ist oft die Reaktion auf einen besonders schweren oder auf schwerste Verluste. Eine komplizierte Trauer entsteht zum Beispiel ganz oft, wenn ein Kind stirbt, wenn ein Suizid passiert oder ein besonders gewaltvoller Verlust passiert ist. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, es hängt nur an andere Faktoren. Aber dann ist es zum Beispiel auch total wichtig zu wissen, dass der Prozess länger dauert. Man hat so im Kopf dieses Trauerjahr, das heißt, nach einem Jahr muss besser werden. Bei komplizierter Trauer ist es definitiv nicht so. Da ist das erste Jahr oft nur geprägt durch eine totale Schockstarre eigentlich. Ich beschreibe den Schock oft als so eine Daunendecke, die über Menschen liegt und der ganze Schmerz, die ganze Trauer ist nur total gedämpft. Jeder weiß, wenn man unter einer Daunendecke liegt, ist alles so irgendwie so halb gut wahrnehmbar. Und die Daunendecke verändert sich oft nach knapp einem Jahr. Das heißt, sie wird dann so langsam runterzogen und erst dann entstehen so ganz massive Trauerspitzen. Und gerade bei komplizierter Trauer ist es wirklich oft erst im dritten Trauerjahr, dass sich diese Intensität verändert, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Das heißt, es gibt da einfach eine große Bandbreite, ab wann und wie halt einfach Menschen ticken. Ein paar Faktoren, sind wichtig, wo man wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Das wäre zum Beispiel, wenn man suizidal wird. Das heißt, wenn man über einen langen Zeitraum wirklich das Bedürfnis hat, ich mag nicht mehr leben, ich kann nicht mehr, und das einfach konkreter wird. Oder wenn die Wut so riesengroß und vernichtend wird, dass ich einfach ganz viel kaputt mache in meinem Umfeld. Oder ich nicht mehr über einen ganz langen Zeitraum mein Haus nicht mehr verlasse. Also das waren jetzt ein paar kleine Dinge, wo man auf jeden Fall sagt, dass es gibt noch mehr, aber da war es wichtig. Und Hilfe an sich ist immer gut. Auch professionelle Hilfe, weil auch wenn ich im Trauerprozess gut beweglich bin und das gut verkraften kann, habe ich dort in der Therapie zum Beispiel einen Raum, wo ich mich einfach voll bewusst erinnern kann, wo jemand da ist, der das gut halten kann und wo ich nicht bedrängt werde oder nicht das Gefühl habe, ich darf jetzt nicht oder ich darf nicht schon wieder warnen. Das heißt, im Grunde ist es immer total hilfreich, in einer Trauerberatung, in der Trauertherapie oder in einer Trauerbegleitung zu gehen.
Jetzt spricht man ganz oft von diesen 5 Phasen der Trauer und wie man so die Trauer irgendwie strukturiert. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie verläuft denn so diese Trauerphase? Gibt es denn diese Phasen von Wut bis Akzeptanz und alles dazwischen? Was ist so deine Erfahrung?
Das ist tatsächlich ein sehr überholtes Modell. Also mittlerweile hat sich das in der Therapie einfach auch gewandelt. Unser Ablauf, also der Ablauf von einer Psychotherapie oder von einer Begleitung ist oft so, dass ich am Anfang schaue, dass ich stabilisiere. Das war so die erste Idee. Dann komme ich in einen Realisierungsprozess und das passiert auch im Trauerablauf. Dieses, ich beginne zu fassen, dass der Mensch wirklich tot ist. Dann geht es um ein Erinnern, wo ich dem Raum gebe und über dieses Erinnern gehe ich in eine Beziehung. Das heißt, es geht darum, in meinem Inneren einen Platz für den Verstorbenen zu finden, wo ich den immer treffen kann. Das heißt, ich kreiere in mir drinnen einen Ort, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Mensch gut aufgehoben ist und da kann ich ihn immer wieder treffen, da kann ich ihn spüren. Und danach geht es in diesen Prozess, in das Leben danach zu gehen. Also im Grunde ist die Trauer, hat diesen Ablauf. Gefühle können total unterschiedlich sein. Manche sind so unfassbar wütend, dass sie fast keine Luft kriegen. Andere kommen ganz selten in diesen Wutprozess. Die sind eher in der Trauer. Das heißt, da, es gibt diese ganzen Gefühle, die haben schon, also diese Idee von diesen Phasen, die haben schon Relevanz und die sind schon wichtig, aber sie sind eben so individuell. Die Trauer ist so einzigartig bei jedem.
Also da geht auch jeder, und das wissen wir ja auch, sehr, sehr unterschiedlich mit dem um. Warum hat man bei manchen das Gefühl, die schaffen das besser oder die können mit dem besser umgehen als andere? Sind die schon vorher irgendwie resilienter? Haben die vielleicht schon mehr durchgemacht, dass sie sagen, okay, das habe ich schon mal erlebt, da tue ich mir leichter? Oder wie kommt es eigentlich, dass manche Leute gefühlt das besser verdauen können als andere?
Ich stelle die Frage, was so dieses Besser bedeutet. Im Grunde, wenn wir sagen, jemand geht besser oder leichter damit um, haben wir die Idee, dass er schneller funktioniert. Und das ist im Grunde auch so das, was ich ganz kritisch sehe. Man muss nicht gleich wieder funktionieren. Wir dürfen uns Raum nehmen, dass wir einfach an meinem Bett liegen und nur die Decken anstarren. Wenn man das eine Woche macht oder 3, es ist okay. Oder auch noch im 3. Monat noch da liegt. Dazwischen ist dann was anderes auch noch wichtig. Aber im Grunde geht es bei der Frage dann um das, wie schnell funktioniert wer. Und da ist es auch wieder so, dieses jeder tut anders. Manche funktionieren, weil sie das einfach zum Überleben brauchen. Es wird von außen dann so wahrgenommen wie, boah, der macht das ganz großartig, aber wie es in einem drinnen ausschaut oder in ihr drinnen ausschaut, ist wieder ganz eine andere Geschichte. Das heißt, im Grunde gibt es kein Leichter. In der schweren Trauer oder in der akuten Trauer geht es immer ums Überleben und jeder tut sein Bestes. Es hängt schon unser Trauerverhalten an unserer Persönlichkeit. Wir alle wissen im Grunde nicht, wie wir trauern, bis wir in die Situation kommen. Wir haben vielleicht eine Vorstellung davon, aber die Trauer ist einfach so überwältigend, dass wir dann einfach tun, wie wir tun. Es hängt an der Verlustbiografie, das heißt, habe ich schon öfter Verluste erlebt, kenne ich das Gefühl schon, weiß ich schon, was mir gut tut oder was ich vermeiden soll. Und es hängt da ganz viel an unserem sozialen Netz. Das heißt, wer ist da oder bin ich komplett allein? Kann ich mit wem reden, der mir gut tut? Oder habe ich das Gefühl, ich bin nur störend oder lästig? Das heißt, der Teil kommt auch nochmal mit einer. Und es hängt ganz, ganz massiv an dem, wem man verloren hat. Das heißt, wie neu ist das Verhältnis oder wie waren diese Umstände?
Was kann man denn helfen, diese Zeit besser zu überstehen, für mich jetzt besser zu überstehen? Es gibt ganz viele, die finden vielleicht auch im Glauben einen guten Anker. Andere haben wieder Menschen vielleicht, die da gut helfen. Was wären so Dinge, wo du sagst, das wäre was, auf das könnte man mal schauen, ob einem das gut tut?
Da gibt es auch wieder keine richtige oder keine falsche Antwort, weil es im Grunde auch wieder jeder für sich entscheiden muss oder kann. Die Trauer ist einfach so, dass man wirklich, manche sagen, mir helfen Kontakte, manche sagen, ich kriege keine Luft, wenn ich unter Leid bin. Also da ist auch wieder alles, was gut tut. Und ich lade die Menschen immer darauf ein, dass wirklich total genau spüren, was brauche ich und wirklich danach handeln. Grundsätzlich dann Rituale gut. Tut gut, dass ich mir bewusst Zeit nehme. Wann lade ich die Trauer ein? Wann nehme ich mir Raum und gebe mir Zeit dafür? Und wann gehe ich einen Schritt zurück und ich gehe jetzt einfach einmal raus und mach was nur für mich und ich denke mir kurz nicht dran. Was auch ganz oft hilfreich ist, ist so am Anfang eine Erinnerungskiste zu machen, wo ich ganz viele Dinge reinpacke, die mich an den Menschen erinnern. Oder ich kriege ganz oft mit, dass so liebevolle Fotobücher gestaltet werden, wo einfach ein ganzes Leben zu finden ist und was sich die Menschen mit so einer Dankbarkeit anschauen. Was ich auch immer wieder empfehle, ist, dass man Sprachnachrichten abspeichert von den Menschen. Sprache oder diese Wörter oder der Ton der Stimme, der geht am ersten verloren, den vergessen wir als Erster. Und es ist oft so schlimm, wenn Menschen auffällt, Gott, ich weiß nicht mehr, wie der klungen hat. Also das sind so ganz wichtige Dinge, die am Anfang gemacht werden sollten. Oder Nachrichten abspeichern oder die Bettwäsche in einen luftdichten Sack geben, wo man immer wieder mal einrichten kann. Oder dass man das Parfüm von den Menschen nicht da nicht hat, sondern aufhebt, damit man mit dem Geruch wieder in Kontakt gehen kann.
Also nicht einfach verdrängen, vergessen, sondern bewusst ins Jetzt genau. Holen, behalten, genau. Dieses Stück genau. Umarmen, dass man, genau. Dass man irgendwie eine Erinnerung haben genau. Kann. Es ist das Schlimmste, was einem wahrscheinlich passieren kann, ist, du hast es vorher ganz kurz schon angesprochen, ist, wenn man das eigene Kind verliert, gerade wenn junge Menschen sterben oder Fehlgeburten, wo man sagt, die haben noch nicht mal das Glück gehabt, wirklich meine Umarmung spüren zu können. Wie gehst du damit um? Du hast vorher gesagt, du bist auch spezialisiert genau auf diese Fälle ein bisschen. Ich habe selten so viel Gänsehaut in einer Podcast-Folge wie in dieser. Da müssen wir jetzt irgendwie durch oder ich muss da jetzt durch. Wie ist da dein Zugang?
Also wenn ein Kind stirbt, ist es einfach das Allerschlimmste, was Eltern passieren kann. Man kennt es selber, wenn man ein Elternteil ist, dass es oft die Momente gibt, wo beinahe was passiert. Wenn ein Kind im Ball nachläuft und man kurz noch schreit und der das schafft, stehen zu bleiben, wo man sich denkt, oh Gott, was hätte sein können? Und meistens bremsen wir dann ab, beideln uns ab und gehen irgendwie weiter, weil dieser Gedanke einfach so unfassbar schrecklich ist, dass wir da gar nicht hinkommen. Manche Eltern haben nicht das Glück, dass dann dieses Abbremsen funktionieren kann. Manche Eltern müssen das erleben. Und es ist tatsächlich einfach eines der schlimmsten Dinge, die man erleben muss, weil es einfach auch so wieder natürlich ist. Ein junger Mensch stirbt nicht vor den Ödern. Das haben wir nicht in unserem Konzept, nicht in unserem Urvertrauen. Und das sind eben dann die zwei Säulen. Auf der einen Seite wird unser Urvertrauen total erschüttert. Das heißt, jede Sicherheit, die ich immer aufgebaut habe in meinem Leben, die Sicherheit, dass was gut geht, wird komplett erschüttert. Das heißt, mein Selbstbild muss sich neu einrichten. Und das andere ist so dieses, wie kann ich leben mit dem Riesenverlust, der mir die Luft nimmt, der mir die Zukunft stüht. Und da ist es ganz wichtig, dass ich am Anfang, es geht am Anfang ums Überleben. Das heißt, um dieses Tag für Tag im Leben bleiben und dieses schreckliche Überleben. Da hilft uns der Schock, den ich vorher schon angesprochen habe, weil Eltern wirklich, ich bin oft so beeindruckt, wie Begräbnisse gestaltet werden oder wie Abschied zelebriert wird, also dass das Kind dann auch nur die erste Woche, nachdem es gestorben ist, einfach auch daheim sein darf und es wird nur berührt und es wird nur miteinander gesungen. Also da ist so eine Kraft drinnen, die man ohne den Schock wahrscheinlich sogar nicht schaffen könnte. Ganz eine wichtige Körperfunktion. Und danach geht es darum, einen Sinn zu finden, warum lebe ich weiter. Ganz oft ist es da dieses, ich muss die Geschwister versorgen, ich muss meine anderen Kinder versorgen, ich muss wegen dem nur im Leben bleiben. Und dann geht es in diesen Prozess, eine innere Beziehung zu finden, den Menschen in mir drinnen zu finden, das Kind da drinnen in mir immer irgendwie zu lieben. Und da ist es ganz wichtig, früher hat es das Konzept des Loslassens gegeben und das ist gerade da unglaublich fatal, weil das ein zweiter Verlust sein wird. Also wenn ich einem Elternteil sage, du musst dein Kind jetzt wieder loslassen und vergessen, die stehen auf und gängen, weil das gar keine Möglichkeit ist. Das heißt, es geht darum zu schauen, wie kann ich mein Kind immer lieben und trotzdem weiterleben. Und am Ende war so dieses Ziel, wie kann ich trotzdem auch gut weiterleben. Das heißt, wie kann ich auch meine Freude in dem Leben danach wiederfinden. Die Trauer wird aber immer bleiben und der Verlust ist immer schrecklich. Es wird nie einen Sinn haben, dass das passiert ist. Und das ist auch okay so. Das heißt, es gibt wirklich, ich kenne auch Frauen, die irgendwie 80 Jahre alt sind und die noch immer irgendwie zum Warnen anfangen, wenn sie von einem Kind reden, was mit 6 Jahren verstorben ist. Und genau das ist aber auch die Wichtigkeit, weil es immer schrecklich ist. Mhm. Aber die Trauer wird ein bisschen begrenzter und das ist da das Ziel. Das heißt, es soll nicht überwältigend sein, dass ich zum Beispiel gerade beim Bäcker stehe und ich rieche einen Geruch, der mir an mein Kind erinnert und ich breche in Tränen aus. Das ist das Ziel, dass sie das verändert, dass es bewusst steuern kann, an bewusste Tage, in bewussten Momenten.
Und da kommen wir dann auch zu einem Punkt, wo man sagt, okay, man hat diesen Prozess auch durchgemacht, man hat daran gearbeitet, dass das Leben ihm wieder besser wird. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich bei vielen automatisch auch immer so ein kleines schlechtes Gewissen, wenn ich dann wieder lachen kann.
Ja, genau.
Wenn ich wo bin und wieder mal eine Gaudi habe und wirklich herzlich Freude empfinde, wo man im Hinterkopf vielleicht doch diesen Gedanken hat, darf ich das eigentlich wieder? Müsste genau. Ich nicht noch viel mehr trauern? Wie gehe ich damit um?
Das ist tatsächlich immer mal wieder Thema und da ist es ganz wichtig, dass man so im Außen, also ich sage dann auch immer, das ist so wichtig, weil wir brauchen Pause von der Trauer. Die Trauer ist so anstrengend, die Trauer verlangt uns alles ab, sie kostet so viel Kraft, wir gehen fast ein dem und dann sind diese 5 Minuten, wo man unbeschwert lacht oder diese 8 Minuten, wo ich einmal gehe und weniger dran denke, weil ganz dran denke, nie dran denke, also das ist sowieso nicht, das ist immer irgendwie da. Und das ist so wichtig, weil es uns wieder die Kraft gibt, dass die Trauer wieder kommen darf. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade glücklich bin oder im Ansatz glücklich bin, heißt es nicht, dass danach wieder eine Welle kommt. Die kommt, ganz bestimmt, aber es ist ganz wichtig, weil ich wieder Kraft dafür habe.
Und man sich vielleicht auch nicht darüber nachdenken sollte, was die anderen vielleicht denken, wenn man mich wo sieht, wo ich vielleicht Spaß genau. habe. Das schaut vielleicht ja komisch aus, weil ich müsste doch, oder?
Das ist immer ganz wichtig, weil so diese Gesellschaftsidee, die ist oft ganz erdrückend und ganz groß. Und da müssen wir uns auch an der Nase nehmen, dass wir eben da keine Urteile fällen. Also das ist ganz wichtig, dass man da wirklich jeden für sich überleben lässt und dass man nie auf die Idee kommt, ach, jetzt lacht es, jetzt ist es wieder gut, weil es ist nicht gut. Es ist nie die beste Lösung, wenn man wen verloren hat. Es ist immer die zweitbeste Lösung. Das ist zum Beispiel auch bei Allerheiligen so. Manche haben tatsächlich einen riesen Druck, dass sie aufs Grab gehen, wo es so ein schön, es kann ein total schönes Ritual sein, es muss aber nicht sein. Aber manche gehen dann trotzdem hin, weil sie sagen, wenn mein Grab leer ist, dann denken sie alle rundum und um, ich habe mein Kind nicht geliebt oder ich habe meinen Partner nicht geliebt. Und das ist total wichtig, dass wir da umdenken. Jeder macht sein Bestes und der Schmerz ist riesengroß, egal wie wer damit umgeht.
Dass wir einfach auch akzeptieren lernen, dass jeder für sich trauert und das Beste macht, wie es kann genau. oder sie es kann. Genau. Und wir uns da eben nicht so das Kraut herausnehmen, sagen wir es auf Oberösterreichisch, zu urteilen genau. und zu sagen, na, die müssen genau. doch eigentlich.
Nein. Und aber wie man trauert, bedeutet auch nicht, dass man mehr liebt. Also, genau.
Dass es nicht dass es so eine Waage ist, die sich gegenseitig ergänzt. Es ist ja die eine Sache, als Erwachsener mit Trauer umzugehen, aber für alle, die auch Kinder haben, wissen, auch Kinder verlieren Menschen, wenn die Oma oder der Opa verstirbt oder irgendjemand aus dem Umkreis, auch das passiert. Wie geht man denn damit um? Wie kann man denn vielleicht Kinder begleiten beim Trauern? Wie unterstützt man sie? Wie verarbeiten Kinder eigentlich das Trauer?
Genau, also es ist unglaublich wichtig, dass man mit Kindern auch über Sterben redet, auch wenn jetzt kein Anlassfall da ist, weil Kinder auch Phasen durchleben, wo Tod und Trauer immer wieder einen Raum hat. Und Kinder fragen uns dann. Es gibt ganz oft also Kinder in der Volksschulzeit, die dann sagen, Mama, ich mag, dass du niemals stirbst oder Papa, geh mir nie weg, versprich mir, dass du nie gehst. Das können wir natürlich nicht versprechen und dann ist es wichtig, dass wir wirklich sagen, das kann ich nicht versprechen, ich bin nicht für immer da, aber ich tue mein Bestes, dass ich so lange wie möglich bei dir bin. Und es gibt oft Kinder total große Ruhe. Kinder verarbeiten Trauer, also wenn jetzt eine Großmutter stirbt, in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Ein einjähriges Kind zum Beispiel erlebt Trauer über die Emotionen der nahen Bezugspersonen. Das heißt, die Mama, der Papa, die warnen, das ist Trauer. Ein vierjähriges Kind hat die Idee, dass man vorübergehend ein bisschen tot sein kann. Das heißt, so dieses, jemand stirbt, na ja, aber in 3 Wochen sehen wir ihn wieder. Oder, das heißt, da ist die Verarbeitung von der Endgültigkeit noch nicht da. In der Volksschule wird das dann um einiges klarer. Da weiß man, ich stirb, meine Eltern sterben und sterben heißt, dass man weg ist. Später ist es immer, wird es immer konkreter. Es gibt, also da, das ist so die Entwicklung. Wenn ein Großelternteil zum Beispiel stirbt, ist es wichtig, mit dem Kind drüber zu reden, kein Geheimnis draus zu machen. Das heißt, nicht hinter verschlossenen Türen drüber reden und das Kind nicht zum Begräbnis lassen oder was auch immer, weil Kinder die Angewohnheit haben, dass dann in einem Kopf Wahrheiten kreieren. Das heißt, die Realität in einem Kopf wird dann eigentlich viel schlimmer, wie wenn die Eltern das liebevoll und kindgerecht beschreiben. Ich kann mich erinnern, ich war in der Volksschule, wie meine Uroma verstorben ist, und ich war da am Begräbnis, und ich kann mich erinnern, es hat da diesen Raum gegeben, wo meine Uroma aufgebahrt war. Und ich wollte es unbedingt sehen. Und irgendjemand von den Erwachsenen hat dann entschieden, das ist nicht gut, ich darf die nicht sehen, weil das ist irgendwie nicht kindgerecht. Und im Nachhinein bin ich total traurig, dass ich sie nicht gesehen habe, weil ich glaube, dass da vorher ein schönes Bild gewesen wäre. Und ich bin damals heim und in meinem Kopf ist die Oma zu einer ganz schrecklichen Person geworden. Also meine Idee war, man schaut furchtbar aus, wenn man tot ist. Und das hätte ich mir sparen können, wenn ich es einfach gesehen hätte, weil sie war wahrscheinlich da drinnen gelegen und hätte total friedlich ausgeschaut. Ja. Das heißt, mit Kindern drüber reden. Kinder trauern in einer Pfützentrauer. Das ist tatsächlich ein Begriff, den es gibt, und das finde ich ja total ein schönes Wort dafür, dass Kinder, die springen in die Pfütze rein und sind tot traurig und springen dann aber wieder raus und sind glücklich und lustig. Das sind oft Kinder bei einem Begräbnis, die nachher herumlaufen und rennen und Gaudi haben, obwohl vorher gerade eben das Begräbnis ihrer Mama war. Und das ist total wichtig für Kinder, dass sie eben in dieser Pfützentrauer sind und dass sie immer wieder raussteigen. Diese Pfützentrauer kann man auch nur mal irgendwie ein bisschen ummünzen auf unsere Trauer von Erwachsenen. Trauer muss beweglich sein. Es gibt da das Bild von einer Wippe, die ich auch immer wieder meine Klienten mitgibt. Trauer soll sich bewegen auf beide Seiten. Auf der einen Seite sind diese von uns als negativ bewerteten Gefühle. Da ist die Wut drinnen, da ist diese Verzweiflung drinnen, da ist dieses schiere Körpergefühl drinnen, da sind diese ganzen total anstrengenden Gefühle drinnen. Und auf der anderen Seite der Wippe sind so die positiven Gefühle, diese Liebe, die Dankbarkeit, das kurze Lachen, das kurze Glück. Wichtig ist, dass sie die Trauer bewegt. Das heißt, dass sie nie einseitig bleibt. Weil dann ist der Prozess eingefroren und dann braucht man ganz dringend Hilfe. Heißt aber, dass ich schon eine Woche tief traurig sein darf, aber es muss diese Momente geben, wo ich kurz einmal ein anderes Gespür habe. Das ist auch nur so ein Hinweis, wie Trauer sich verhalten soll.
Jetzt sind wir bei diesem Außen dann doch ein bisschen, und jetzt kehren wir vielleicht einmal kurz die Seite um. Jetzt gibt's jemanden, der verstirbt, man kennt vielleicht die Angehörigen genau, und dann kommt man in die Situation, man trifft die, es fehlen einem die Worte, man weiß gar nicht so richtig, was soll man denn überhaupt jetzt sagen, weil in Wirklichkeit die richtigen Worte gibt's wahrscheinlich in der Situation nicht. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt zum Beispiel auf ein Begräbnis gehen oder mit Leuten zusammenkommen, die gerade so einen schweren Verlust erlitten haben? Wie verhalte ich mich denn? Richtig ist wieder das falsche Wort, aber so, dass es vielleicht gut tut und man nicht alles irgendwie nachher das Gefühl hat, jetzt habe ich alles verkehrt gemacht.
Es ist voll wichtig, dass man da ist. Im Grunde ist es genau das, dass man anbietet, da zu sein, so dieses Anrufen und sagen, magst du mit mir spazieren gehen oder auch nicht. Dass ich nicht beleidigt bin, wenn ich viermal anrufe und es kommt viermal nahe, weil das einfach gerade nicht passt. Aber dass ich es immer wieder anbiete. Zu sagen, rühr dich, wenn du mich brauchst, die werden sie nie melden, weil man das in der Trauer gar nicht schafft. Also immer wieder Beziehungsangebote, ohne dass man weiß, was gerade für den Menschen gut ist. Was auch voll gut ist, dass man fragt, magst du heute drüber reden? Magst du über deinen lieben Verstorbenen reden oder jetzt gerade nicht? Beides ist okay. Ich gehe mit dir oder auch nicht. Wir machen was anderes. Oft ängstigt auch die Frage dieses, wie geht's da, wenn man sich denkt, naja, furchtbar. Aber die kann man ein bisschen verändern, indem man sagt, wie geht's da jetzt gerade, in der Stunde, an dem Vormittag, in dem Moment. Weil dann Menschen sagen können, die trauern, jetzt gerade geht's mir eigentlich gut, ohne dass sie das Gefühl haben, sie verraten die Trauer, das hast du vorher auch schon gesagt. Oder sie können sagen, jetzt gerade geht's mir ganz schrecklich, ohne dass sie das Gefühl haben, die Trauer überschwappt sie so, dass man keine Luft mehr kriegt. Das heißt, wie geht's dir jetzt in dem Moment, in der Stunde? Wichtig ist auch, sie nicht wegducken. Oft ist es wirklich so, dass Trauernde dann das Gefühl haben, sie gehen einkaufen und plötzlich ist der ganze Gang leer, weil sich jeder versteckt. Ja. Dieses, ich bin da, ich sehe dich und ich nehme den Arm. Oder auch Nachrichten schicken. Das kann so viel Kraft geben, dieses, ich denke an dich. Nicht mehr, aber allein das gibt die Sicherheit, dass man nicht allein die Dinge tragen muss. Oder ich habe von einer Klientin, die hat einfach einmal einen Essensgutschein im Postfach gehabt von einer Freundin. Mit dem Beisatz, essen muss jeder. Wie schön, oder? So diese banalen Dinge. Oder man kann auch Suppen vor die Tür stellen und sagen, ich habe an die Tochter und für die mitgekocht. Oder ich war heute am Grab und habe Kerzen anzünden für den, den du lieb hast. Oder was auch noch was ist, wo ich erlebe, dass es voll wichtig ist, sie an die wichtigen Tage zu erinnern. Das heißt, den Sterbtag von den Menschen am Schirm zu haben und an dem Tag einfach zu schreiben. Oder den Geburtstag und da vielleicht auch einen kleinen Muffin irgendwie vor die Tür zu stellen. Also diese Kleinigkeiten. Mhm. Und am Begräbnis selbst, es gibt oft diese Leier immer mit diesem herzlichen Beileid und wo so wenig Gefühl drinnen ist. Im Grunde kann man einfach hingehen und fest umarmen und sagen, es tut mir so leid. Mhm. Wichtig ist, dass man das, was man sagt, einfach auch fühlt. Dass es nicht nur ein Floskel ist.
Auch wenn es natürlich schwer fällt, weil man wahrscheinlich selber auch in einer gewissen Art betroffen ist.
Genau.
Aber dass man sich doch ein Stückchen von sich vielleicht gibt und sagt, okay, genau. Wenn es mich braucht, kannst du was ein Stück von mir haben.
Ich bin da.
Und gibt es auch Dinge, die man nicht machen sollte?
Ja, da gibt es tatsächlich was. Es ist ganz wichtig, dass man keine Ratschläge gibt, dass man nicht die Trauer oder das Trauerverhalten bewertet, weil Menschen überleben und dann ihr Bestes. Und es ist ganz furchtbar, wenn dann von außen kommt, wie man nicht anders tun sollte oder dass es nicht endlich Zeit ist, dass es jetzt vorbei ist eigentlich. Weil dann zieht man sie zurück und man macht sich ganz viel Gedanken über sich und denkt sich, boah, ich kriege nicht einmal das hin oder ich mache das nicht gut. Und das ist dann nur eine Zusatzgeschichte, was die Trauer total erschwert und nur viel anstrengender macht.
Jetzt steht immer Allerheiligen vor der Tür. Für manche ist das eben, wie du gesagt hast, ein schönes Ritual. Für andere ist das vielleicht doch auch ein schwerer Tag, wenn man es macht. Hast du noch irgendwie so ein bisschen einen Tipp, was könnte man denn machen, dass das ein Tag wird, oder eben so wie der Sterbtag oder der Geburtstag, der eben diese Trauer auslöst, aber vielleicht doch auch eine gewisse Schönheit in diesem Tag zu finden?
Gut, hilfreich ist oft, dass man sich einfach Zeit nimmt, dass man die Tage ganz bewusst strukturiert. Also gerade der Sterbtag zum Beispiel ist ganz oft so, dass ich vorher in der Therapie arbeite, was tut euch da gut. Das darf sich an dem Morgen auch wieder verändern, wenn man dann zum Beispiel gespürt, ganz was anderes ist gerade wichtig. Aber im Grunde geht es wirklich um dieses, wie gestalte ich den Tag bewusst. Und nur Dinge machen, die einem gut tun. Nur in Kontakt gehen mit Menschen, die gut tun. Nicht über Grenzen gehen. Manche haben dann auch so das Gefühl, gerade wenn ein Todesfall schon länger zurückliegt und Allerheiligen kommt näher und man kennt nur Nirvana, aber man hat das Gefühl, boah, ich will nicht mehr lästig sein, ich will mich nicht mehr aufdrängen, die anderen glauben schon, ich bin verrückt, weil ich nur immer Wahn. Da ist es wirklich einfach auch so diese Einladung an die Trauernden, nehmt sich den Raum, redet drüber, auch 5 Jahre später, 10 Jahre später, 14 Jahre später, es ist okay, ihr dürft das. Und wenn keine Menschen da sind, wo man das Gefühl hat, das tut man gern, wirklich selbst einfach sie einigeln und sie Raum dafür nehmen, ein Fotoalbum anschauen oder ein Platten auflegen, wo das Lied an den Verstorbenen erinnert oder einen Spaziergang gehen, den man früher immer mit den Menschen gegangen ist. Also so dieses bewusste Einladen. Und da ist es also, die Trauer drängt sich sowieso auf. Die Trauer, ich habe meinen Buch gelesen, das finde ich irgendwie ganz nett, die Trauer ist eine Rampensau. Und das stimmt. Also wenn man die Tiere verschließt, sie kommt trotzdem einer, aber mit einer Wucht und so einem Zeitpunkt, wo es vielleicht sie nicht gut angespielt. Das heißt, einfach keine Angst davor haben. Einladen wie einen Gast und sie einfach eine Zeit damit auseinandersetzen. Und dann darf es wieder gehen.
Jetzt habe ich am Anfang versprochen, dass wir so auch einen Funken Hoffnung mitgeben. Was wäre für dich so am Abschluss noch so ein, vielleicht für jemanden, dem es gerade eben nicht so gut geht, eine Botschaft, wo du sagst, das sage ich euch jetzt noch.
Da war vielleicht kurz so dieses, redet drüber, ladet die Trauer ein, die Trauer trifft uns alle, ihr seid nicht allein, jeder von uns stirbt und jeder von uns wird trauern. Das ist ein Naturgesetz, auch wenn wir das manchmal wirklich nicht gern hören und auch manchmal wirklich das ganz weit weg ist, aber ihr seid nicht allein. Nehmt sich den Raum, nehmt sich Platz, lasst sich halten und es wird anders. Die Trauer wird anders, sie wird ein bisschen leichter und sie wird begrenzter, aber die Liebe, die bleibt.
Das waren doch mal wunderschöne Schlussworte. Vielen lieben Dank für diese Einblicke, fürs Gespräch. Also wie gesagt, das war heute der Podcast mit den meisten Gänsehaut, den ich jemals hatte. Aber einfach ein so wichtiges Thema. Und deshalb danke auch, dass wir es gemeinsam vor den Vorhang holen durften.
Sehr gerne.
Und den Podcast gerne das ganze Jahr über natürlich auch anhören, weil wie gesagt, die Trauer, die kennt keine Saison und keine Jahreszeit, sondern die kommt. Und sie kommt auch immer wieder möglicherweise. Ich habe zum Abschluss eine Frage an dich, die ich allen stelle. Der Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Mhm. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Innehalten. Ich nehme mir jeden Tag einmal ein paar Minuten Zeit, wo ich einfach nur sitze. Wo ich mein Leben anschaue, wo ich spüre und wo ich versuche, mit einer Achtsamkeit in meine Ruhe zu kommen. Das mache ich tatsächlich jeden Tag.
Und ein paar Minuten lang sich die Zeit einfach zu nehmen, in jedem hektischen Alltag.
Genau.
könnte genau. das Platz finden.
Genau, soll es Platz finden. Genau.
Vielen lieben Dank, danke für dieses wundervolle Gespräch. Ich sage danke an alle, die zugehört haben. Gerne wieder einschalten, alle bisher erschienenen Podcast-Folgen zu finden, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf nachrichten.at/podcasts. Wir haben noch viel vor, es kommen auch die nächsten Folgen, also danke auch fürs Wiederkommen und in diesem Sinne schönes Allerheiligen für alle, die es jetzt gleich gehört haben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.